welche ein, zwei, vielleicht drei Anwendungsfälle für KI in deutschen mittelständischen Unternehmen siehst du, wo man jetzt mindestens mal drüber nachdenken sollte, wenn ich schon wirklich was unternehmen soll?
KI ist mehr Problemlöser als Problemschaffer. Stellt euch mal vor, wir arbeiten hier so weiter, verändern nichts. Und was passiert dann eigentlich? Ja, macht mal das Szenario, denkt das mal komplett durch.
Kann KI Führungskräfte ersetzen? Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn, aber auch in deiner Karriere. Mein Name ist Thomas Herzberger, der Geschäftsführer von Schaffensgeist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserer LinkedIn Lounge, denn es kommt nicht alle Tage vor, dass wir einen Menschen hier haben, der nicht nur ein absoluter Experte in seinem Gebiet ist, nein, er ist auch noch Professor, in dem Fall Honorarprofessor an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und vor allen Dingen, und daher kennst du vielleicht auch seinen Namen ursprünglich noch, ist er ehemaliger Leistungssportler, um genau zu sein, Profischwimmer und damit auch mehrfacher Olympiasieger. Wir begrüßen niemand anderen als Professor Dr. Michael Groß hier aus dem nahen Königstein. Michael, grüße dich.
Ja, hallo zusammen. Freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und wir wollen einmal kurz eintauchen in vor allen Dingen dein Spezialgebiet. Du bist mittlerweile Gründer von Groß und C, eine Beratung rund das Thema Change Management. Ich habe schon gesagt, du bist auch noch Honorarprofessor an der Goethe-Universität. Das heißt, du bist quasi im Mittelpunkt der Veränderung, was Führung angeht, und erlebst das von allen Seiten, was sich da gerade tust und welche Kräfte an den Führungskräften von heute und morgen zerren.
Das stimmt, ja.
Bevor wir da einsteigen und auch besonders mit der Frage, welche Rolle KI dabei spielt, muss ich aber, und meine Frau hat es mir nur aufgetragen, wirklich zu fragen, hast du jetzt Olympische Spiele noch verfolgt? Ist das Thema Schwimmleistungssport für dich überhaupt noch ein Thema?
Ja, durchaus. Also das ist ja auch ein spannendes Thema. Und insofern, da ich nicht in Paris war, konnte ich das Ganze am Fernsehbildschirm verfolgen. Manchmal parallel mit verschiedenen Screens, mit verschiedenen Sportarten, weil Paris ja auch wirklich fantastische Bilder geliefert hat, wieder traumhafte Leistung. Und vor allen Dingen, und das ist das Schöne an Olympischen Spielen, man bekommt plötzlich einen Eindruck von Sportarten, die man sonst nie sieht. Also ich bin da völlig begeistert gewesen. Hier Breaking, 3x3 Basketball, beispielsweise neue Sportarten. Also super tolle Erlebnisse wieder gehabt, auch am Fernsehschirm.
Ja, es war wirklich, also gerade von der Eröffnungsfeier, was man gesehen hat, war, glaube ich, sogar Fernsehen besser, als wenn man live vor Ort gewesen wäre. Das war, glaube ich, so ziemlich ins Wasser gefallen, diese Flussfahrten in der Seine. Aber wie du sagst, gerade auch das Frauenfinale im 3x3 Basketball habe ich auch geschaut. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Bist du noch mit dem DSV, mit dem Schwimmverband, noch irgendwie verwandelt? Machst du in der Sache noch was?
Ich habe keine Beziehung mehr zu. Ich bin da ein ganz normaler Zuschauer.
Alles klar. Dann fokussieren wir auch, machen wir den Schwenk direkt zu dem, was du jetzt hauptberuflich machst, nämlich Change Management, Führungskräfteberatung. Stell uns doch mal kurz das Leistungsangebot von Groß und C vor.
Also wir begleiten Unternehmen bei Transformationen in vielen Anlässen. Also beispielsweise Restrukturierung ist ja ein aktuelles Thema. Also wie wir die Zukunft neu gestalten, wie wir uns umbauen müssen. Oder auch Integration von Unternehmen, nennt man in der Fachsprache Post-Merger-Integrations. Klassiker sind IT-Einführungen, die es nach wie vor gibt. Neue IT-Systeme, die man dann implementiert mit Cutovers. Also das sind so die klassischen Anlässe. Es gibt natürlich noch viele andere, wo es so Innovationsschübe und Veränderungsschübe gibt. Und dazu gesellt sich dann das sogenannte Talentmanagement, dass man das ja nicht nur wollen sollte, diesen Veränderungsprozess, den sollte man auch können. Insofern steht das Training von Führungskräften beispielsweise da auch im Vordergrund, weil letztlich geht es auch darum, neue Fähigkeiten sich dann anzueignen, die zu verproben, auch Vertrauen in die eigene Person zu gewinnen, Vertrauen zu erhalten. Und das spielt dann, und dann kommt der Bogen zum Thema künstliche Intelligenz, eine große Rolle. Es wird jetzt ein Dauerthema werden. Also künstliche Intelligenz ist ja nicht etwas ein neues IT-System. Es ist ja wirklich das Thema Mensch und Maschine als Kollegen. Und das wird uns sicherlich in den nächsten nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten begleiten. Also diese epochale Veränderung, die kann man jetzt noch gar nicht absehen. Alte Formel, die kurzfristigen Wirkungen von einer neuen Technologie werden meistens überschätzt und die langfristigen Wirkungen meistens unterschätzt. Insofern, das wird auch bei KI so sein. Zurzeit legt sich der Hype ein bisschen nach 2 Jahren, mittlerweile, wo wir ChatGPT und andere Systeme ja nutzen. Und jetzt kommt langsam wirklich die ernste Beschäftigung mit dem Thema und nicht nur die spielerische.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und da sagst du auch, es wäre häufig in der Beratung aussagen, dass man eben, wie beim Sport ja auch, das Langfristige gerne unterschätzt, das Kurzfristige überschätzt. Und bei alles rund um KI über diese Hype sehr, sehr schön zu beobachten. Bevor wir da einsteigen, Michael, noch eine Frage. Warum gerade dieses Thema Change, Transformation, Beratung? Was fasziniert dich daran?
Also erstmal natürlich bin ich das durch mein eigenes Leben gewohnt, ja, permanente Veränderungsprozesse zu gestalten. Und mich fasziniert es einfach, dann Menschen, Führungskräfte, Mitarbeitende mit auf den Weg zu geben, an die Hand zu nehmen, Organisationen umzubauen. Das geht meistens auch nicht ganz konfliktfrei her. Das ist auch ein ganz schönes Thema. Es kommen viele Herausforderungen, vieles Unplanbare und Ungeplante. Und da kann ich dann mittlerweile mit 30 Jahren Erfahrung in dem Business und vielen, vielen Projekten, vielen, vielen Transformationsanlässen dann sicherlich einen ziemlichen Mehrwert liefern, um dann den Unternehmen die schlimmsten Schmerzen bei solchen Transformationsprozessen zu ersparen und gleichzeitig neue Türen aufzustoßen, um eben die Zukunft zu gestalten.
Kannst du vielleicht so eine Anekdote mit uns teilen, wo du sagst, wow, hier habe ich jetzt wirklich eine Wirkung geschaffen, hier habe ich nicht nur das Unternehmen durch diesen Prozess geführt, sondern auch einzelne Personen da erfolgreich begleitet?
Also das passiert sehr häufig auch beispielsweise bei Fusionen von Unternehmen, wenn Zusammenführungen sind und wenn man so schön sagt, 1 + 1 = 3 ergeben. Und da gab es dann wirklich viele konkrete Erlebnisse mit Führungskräften, die dann festgestellt haben, nachdem sie etwas reserviert gewesen sind am Anfang, oh, jetzt kommen neue Kolleginnen und Kollegen und Wettbewerb etc., dass wenn dann der Groschen gefallen ist, welches Potenzial eine gemeinsame Zusammenarbeit haben kann, dass dementsprechend dann wirklich so Aha-Erlebnisse man dann hatte. Und wenn man dann beispielsweise 2 Tage eine Führungskräftetagung dieser neuen Führungsmannschaft moderieren durfte und dann das Gefühl hat, hey, da hat sich jetzt eine Mannschaft zumindest im ersten Schritt gefunden, die in Zukunft das Unternehmen gestalten möchte, wo natürlich Herausforderungen kommen, alles Mögliche, was man so kennt. Trotzdem, da hat man wirklich ein gutes Gefühl, dass man etwas geleistet hat, etwas gemacht hat, wo hinterher Dutzende von Führungskräften neue Perspektive bekommen haben. Und dann gibt es auch große Mitarbeiter-Events. Ich werde ein Event nie vergessen. Da hatten wir insgesamt in einer großen Stadion, in so einer großen Halle. Sag jetzt nicht, welche Stadt. Das könnte auch das Unternehmen dann zurückzuführen sein. Aber es war wirklich eine 5-stellige Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und diesen Kickoff konnte ich auch begleiten. Das war so eine der größten Veranstaltungen, die ich dann selber umgesetzt habe. Mhm. Und das ist natürlich auch toll, ne? Wenn dann hinterher wirklich so dieser Funke in so einer Halle überspringt, wenn es da um die gemeinsame Zukunft geht. Ja,
Sehr spannend. Du hast ja schon gesagt, es geht ja oftmals nicht nur darum, einfach ein System einzuführen, jetzt ein neues SAP zum Beispiel, und dann wird das durch die IT gejagt, dann irgendwann passt das technisch so. Es geht ja im zweiten, vielleicht wichtigeren Schritt auch noch um die Köpfe der Menschen, um das Mindset, um die Einstellung. Michael, hast du einen Lieblingstipp, eine Lieblingsmethode, wenn es darum geht, dass du jemanden, der eher skeptisch, eher zurückgelehnt ist aufgrund einer neuen Veränderung, ihn da zumindest offen und neugierig dafür zu machen?
Also im Prinzip geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Was passiert eigentlich, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt arbeiten? Was vielleicht auch ganz schön ist, man sich wohlfühlt etc. Und dann fällt häufig der Groschen, wenn wir so weitermachen und um uns herum sich die Welt weiterentwickelt etc., werden wir irgendwann abgehängt werden, werden wir irgendwann wirklich Schwierigkeiten bekommen. Und so lieb wir das haben, was wir jetzt gerade haben, das Festhalten an dem, was wir bislang erarbeitet haben, an den Leistungen von gestern, die den Erfolg von heute beeinflussen, wäre die schlechteste Lösung, um die Zukunft zu gestalten. Insofern, mit solchen Fragen, ja, in Teamcoachings, auch als Außenstehender kann man ja solche vielleicht auch vermeintlich dummen Fragen stellen, ja, zu sagen, stellt euch mal vor, wir arbeiten hier so weiter, verändern nichts und was passiert denn eigentlich? Ja, macht mal das Szenario, denkt das mal komplett durch. Ja. Und dann merkt man, aha, das ist vielleicht doch nicht die beste Lösung, respektive sogar die schlechteste. Und dann wird die Offenheit, das nennt man ja die sogenannte Changeability, also die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Veränderung, ist dann die Möglichkeit, daran wirklich zu arbeiten. Also insofern dieser moderierte Prozess, ja, was passiert eigentlich, was wenn nichts passiert? Oder eine schöne Frage ist, wie greifen wir uns eigentlich am besten an? Wie könnten wir uns eigentlich durch die neuen Technologien, wie könnten wir ersetzt werden? Das gilt nicht nur für gesamte Unternehmen, das gilt auch für einzelne Bereiche. Also ich spreche mal das Thema Marketing an, Kundenservice, gibt ja viele Funktionen, wo auch die KI eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Mhm. Und zwar nicht nur als Copilot. Zurzeit sind viele Anwendungen ja Copilot, wo es eine Unterstützung gibt. Aber letztlich wir ja unsere Arbeitsabläufe, Geschäftsprozesse, geschweige denn von Geschäftsmodellen, ja gar nicht groß verändert wird. Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn die KI ein Agent wird? Also selbstständig agiert im Kundenservice und wir plötzlich die Menschen 90% der Fälle gar nicht mal selber bearbeiten. So ein Projekt hatten wir jüngst. Und das Schöne war am Anfang, 90% ja vom Volumen her der Tickets, wie man so ja schön sagt, in dieser Fachsprache, also der Kundenimpulse und Kundenkontakte, die werden tendenziell können von der KI erledigt werden. Wir haben ja nur noch 10%. Der zweite Schritt war dann, wir haben ja dann wirklich für die wesentlichen Kundenkontakte, wo der Mensch den Unterschied machen kann, viel mehr Zeit. Mhm. Und dann wurde plötzlich klar, wir haben sowieso das Problem mit Fachkräftenachwuchs, auch in dem Bereich. Also insofern, dann sieht man, die KI hat riesige Chancen und dann öffnen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man sich da mal Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist nicht nur ein rationales Thema, das ist auch ein emotionales Thema, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance gibt, auch loszulassen, ja, von dem, was sie gewohnt sind. Ja, das braucht einfach ein bisschen. Und das kann man nicht nur rational mit irgendwelchen Spreadsheets und irgendwelchen Zahlen etc. dann kommunizieren. Ja.
Du sagst, das braucht ja ein bisschen. Als Führungskraft, die so einen Change-Prozess mitverantwortet und dich dann vielleicht als Verstärkung dazu holt, welchen Zeitraum sollte ich denn einplanen, damit ich auch die Wirkung wirklich sehen kann in der Breite, in meinem Team, in meinem Bereich?
Ja, je dringender der Wandel ist, desto kürzer ist auch dieser Prozess. Also wie sagt man so schön, wenn das Haus brennt, dann muss niemand sagen, dass gelöscht werden muss und dass man was Neues aufbauen muss. Das ist dann offensichtlich. Und die schwierigsten Situationen sind häufig die, wo es sehr, sehr gut läuft. Ja, wo im Prinzip man akut kein Problem hat. Und dann kommt sofort die Frage, wofür machen wir das ja eigentlich? Und dann ist die Überzeugungsarbeit, dauert wesentlich länger. Also es kann dann schon einige Monate manchmal dauern, bis diese sogenannte Changeability, also die Bereitschaft zur Veränderung insbesondere, so stark ist, dass man hinterher auch die Fähigkeiten, die man hat, umsetzt, um die Veränderung zu gestalten. Und Führungskräfte sind da häufig eher ungeduldig, ja, weil natürlich wollen sie möglichst schnell Ergebnisse sehen.
Garantiert, ja.
Absolut verständlich. Und wir sind dann die Brückenbauer, dass man sagt, okay, auf der einen Seite geht es um schnelle Ergebnisse. Gleichzeitig wollen wir auch die Nachhaltigkeit der Ergebnisse ja darstellen. Und dazu braucht es eine Überzeugungskraft. Also insofern, das sind auch häufig parallele Prozesse, die wir dann strukturieren. Und das gilt insbesondere beim Thema KI, weil dieses Thema der KI ist auf der einen Seite schubartig zu sehen. Ja, dass dann wirklich die KI anfängt, bestimmte Geschäftsabläufe zu übernehmen in der Zukunft und gleichzeitig ein dauerndes Thema, beispielsweise das Thema, wie gehen wir um mit Mängeln, mit Fehlern der KI, die immer auftreten werden. Das ist inhärent der KI. Die künstliche Intelligenz ist auch nur eine Maschine, die am Ende des Tages von Menschen gemacht worden ist.
Wie siehst du denn Deutschland aufgestellt, wenn es um solche Veränderungsprozesse jetzt gerade eben mit KI geht? Wie ist da so die Aufgeschlossenheit? Wie dringend ist da der Bedarf zur Veränderung? Macht man das proaktiv und sagt, jawohl, lass uns mal schauen, welche Chancen wir haben? Oder macht man es eher reaktiv und sagt, bevor uns jetzt der Wettbewerb überrollt, sollten wir auch mal schauen, was wir da, wie wir das uns aussetzen können?
Ich erlebe da sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Ja, es gibt Industrien, die wirklich ja nicht nur mit dem Thema KI, sondern beispielsweise Elektromobilität und viele, viele andere noch Themen haben, wo es massive Umwälzungen einer Industrie geben wird. Mhm. Und wo manche dann, insbesondere jetzt in meinem Lebensalter, ich bin jetzt dieses Jahr auch schon 60 geworden, das darf man ja nicht vergessen, dann sagen, oh Gott, ja, also das muss ich noch irgendwie die letzten Jahre hier absitzen und irgendwie überleben, weil wie ich da den Platz finden soll, das weiß ich gar nicht mehr. Und das gilt ja für viele Industrien, wo es diesen doch recht massiven Wandel in Geschäftsmodellen auch gibt. Und wichtig ist, dass man wirklich die Mitarbeiter so weit wie möglich an die Hand nimmt, zeigt, welche notwendigen Veränderungen sie auch selber gestalten können. Ja, also ich versuche dann auch immer, den Fokus darauf zu richten, was können wir selber machen, was können wir selber beeinflussen. So, und lasst uns wirklich darauf konzentrieren, was wir selber beeinflussen können, um eben uns fit zu machen für die auch zum Teil nicht planbaren Veränderungen, die kommen. So, weil letztlich diese 5-Jahres-Pläne, ja, weiß jeder, die sind eigentlich heutzutage mittlerweile völlig veraltet. Was soll man da 5 Jahre? Man kann das versuchen, aber man kann dann auch würfeln und kommt genauso auf ein gutes Ergebnis, was jetzt die nächsten 5 Jahre anbetrifft. Ja, was die eigene Industrie, das eigene Unternehmen anbetrifft.
Ja.
So, was natürlich die Sache schwieriger macht, weil Menschen wollen ja Sicherheit, ja, und wollen, ja, wo geht das eigentlich hin? Ich möchte etwas haben, wo ich mich fest ankern kann. Und wir versuchen dann zu verdeutlichen, dass gerade das eigenständige Gestalten die Möglichkeit schafft, mit Risiken und Unsicherheiten, die in der Zukunft liegen, umzugehen. Ja, das Abwarten, schauen, was passiert, ist garantiert die schlechteste Lösung.
Lass uns da mal tiefer einsteigen, denn ich habe vor kurzem auch hier für den Podcast mit Ingo Hamm gesprochen, ein Kollege aus Darmstadt auch, wo es ums Thema Leistungsbereitschaft ging und auch eine seiner Schlüsselaussagen war: Wirksamkeit ist unfassbar wichtig für Leistung. Ich muss sehen, ich muss erleben, dass ich etwas bewirke mit meiner Arbeit. Wie, Michael, sagst du jetzt jemandem, der ein paar Jahre vor der Rente steht, dass er hier Wirkung haben kann, dass er noch was verändern kann, gerade wenn es um ein Thema geht, das so revolutionär zu sein scheint wie KI?
Also das spielt eine Riesenrolle, dass beispielsweise das Erfahrungswissen, und wir haben da ein Projekt zum Thema Wissensmanagement, das Erfahrungswissen in der Organisation verbleiben kann. Also wir hatten beispielsweise Maschinenbauer, schönes Beispiel für das Thema Wartung in Betriebnahmen etc., wo unwahrscheinlich viel Erfahrungswissen notwendig ist. Und da gibt es ja die Formel, dass die Jüngeren schneller sind, insbesondere im Antizipieren von neuen Technologien. Nur die Älteren kennen die Abkürzung und müssen nicht alles immer neu erfinden. Also insofern, wenn man das miteinander harmonisiert und gerade die ältere Generation, die Babyboomer, die können unwahrscheinlich viel für die Zukunft beitragen, wenn man es schafft, eben in einer Organisation Technologie und Menschen, und zwar Menschen aus verschiedenen Generationen, miteinander zu verknüpfen. Und da kann KI beispielsweise eine ganz, ganz große Unterstützung bieten, dass man eben dieses Erfahrungswissen, all das, was in einem Unternehmen drinsteckt, was man in keiner Bilanz findet, was in keinem Handbuch steht etc., dementsprechend verfügbar macht. Und das ist dann übrigens auch die jüngere Generation, die ich ja erlebe beispielsweise permanent in der Universität, auch sehr, sehr erpicht drauf. Also die wollen auch nicht jeden Fehler wieder doppelt und dreifach machen, sondern erwarten eigentlich heutzutage, dass sie gerade durch die künstliche Intelligenz und gerade durch diese Helferlie, um es mal so zu sagen, ihnen bestimmte Fehler, die wir ältere Generationen noch machen mussten, weil es eben keine Chancen gab, keine Möglichkeiten gab, von anderen zu profitieren, so wie es heute möglich ist, dass ihnen das erspart bleibt, ja. Also insofern, das sind so ganz interessante Dynamiken übrigens auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Dynamiken, die ausgelöst werden, die kann man vorher gar nicht planen. Und die sind häufig überraschend positiv.
Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Ja, beispielsweise für das Thema Wissensmanagement, wo dann der Austausch zwischen 3 Generationen, die häufig sich in Unternehmen ja befinden, ja, von den Babyboomern, die so langsam in Rente gehen, bis zu denen, die jetzt neu ins Berufsleben einsteigen, das sind ja 3 Generationen. Und da sind insbesondere Führungskräfte gefordert, die sehr offen sind und die sehr wirklich die Möglichkeit der Kollaboration wirklich intensiv nutzen. Das kostet Zeit, ja, um überhaupt mal eine Plattform zu machen, ja, um beispielsweise überhaupt die Daten mal verfügbar zu machen, damit dann hinterher auch von gemeinsam gelernt werden kann. Und das funktioniert, wenn man beispielsweise die Leute an die Hand nimmt und ein bisschen Zeit gibt, das erklärt und nicht nur einmal, sondern 2 oder 3 Mal, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber nicht so, das geht nicht auf Fingerschnippen, dass man sagt, oh, dieses Potenzial von KI ist ja riesig und das und das und das können wir wesentlich besser machen. Auf dem Blatt Papier sicherlich. Und dann kommen dann die Schmerzen der Implementierung, dann kommen dann die Schmerzen, dass das Ganze doch nicht so funktioniert wie gedacht. Das ist Übliche. Auch übrigens, das hat mit KI gar nichts zu tun, bei vielen, vielen Transformationsprozessen. Auch, dass man beispielsweise, das ist häufig eine Funktion auch von uns Außenstehenden. Wir können ja da ein bisschen dann durchaus auch mal offensiver sein, zu sagen, Leute, ihr nehmt euch ja einfach zu viel vor. Es wird ja immer so schön gesagt, dass viele Change-Projekte eben nicht die Ziele verfehlen. Wenn man sich manche Ziele anschaut, dann sind sie einfach von vornherein überfordert. Das heißt, wirklich, ich sag, also Leute, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen was rausnehmen, um vielleicht am Anfang auch mal 2, 3 Sachen auch wirklich zu schaffen. Weil nichts ist so schön, wie wirklich den Erfolg zu genießen und zu sagen, ja, wir können diese Transformation gestalten und dann Schritt für Schritt weiterzumachen.
Lass uns hier nochmal einen Schritt konkreter werden. Welche ein, zwei, vielleicht drei Anwendungsfälle für KI in deutschen mittelständischen Unternehmen siehst du, wo man jetzt mindestens mal drüber nachdenken sollte, wenn ich schon wirklich was unternehmen sollte?
Auch diese Frage ist natürlich branchenabhängig. Auf alle Fälle natürlich im Kundenservice. Ja. Mhm. Dann, wenn man ein Unternehmen hat, was entwickelt, natürlich in der Entwicklung. Mhm. In der Produktion, beispielsweise im Qualitätsmanagement, kann jetzt keine Namen nennen, aber haben wir schon Beispiele, wo man sagt, dass KI neue Fehler entdeckt, beziehungsweise neue Fehler konstruiert, die bislang nicht passiert sind, die aber möglicherweise passieren könnten, die wir uns Menschen aber nicht vorstellen können. Also die KI kann neue Muster entdecken und kann neue dementsprechende Empfehlungen geben. Da kann man unwahrscheinlich viel an Qualität, an Effizienz, an Produktivität dazu gewinnen, wenn man als Mensch und als Organisation bereit ist, sich auf diese beispielsweise neuen Mustererkennungen, auf all diese Themen, die da rauskommen, sich einzulassen, dann zu prüfen, was taugt nicht. Und das erfordert ganz neue Formen der Kooperation, einer Kollaboration, ja, beispielsweise wie Entscheidungen getroffen werden. Ja.
Mal eine steile These. Wenn du es gerade angesprochen hast, wie Entscheidungen getroffen werden, kann KI Führungskräfte ersetzen?
KI wird Führungskräfte ersetzen, die nicht mit KI arbeiten. Ja, ist so. Das wird so sein, dass Führungskräfte mit KI arbeiten können, aber nicht, indem KI komplett ihren Job übernimmt. Das geht übrigens auch formal gar nicht, insbesondere in der EU. Ja, es gibt ja den EU-AI-Akt, wo das ganz klar gesagt ist, die letzte Entscheidung trifft immer ein Mensch, insbesondere bei den Hochrisikoanwendungen. Und dazu zählt alles, was mit Menschen zu tun hat. Muss immer transparent sein, wie ein Mensch die letzte Entscheidung getroffen hat. Also insofern, da wird Führung immer noch extrem notwendig und wichtig sein. Nur diese Führung wird Entscheidungen treffen mit KI, mit dementsprechend bewerten, was KI an Vorschlägen macht, wie KI arbeitet, inwieweit man dann justiert. Wie gehen wir beispielsweise mit den Fehlern um, mit den Mängeln, die KI besitzt? Auch das sind ganz neue Entscheidungsräume, die sich dort eröffnen. Und insofern, Führung wird aus meiner Sicht anders und durch dieses Andersartige sogar wichtiger denn je, wenn man sich mit diesem Thema aktiv auseinandersetzt und nicht abwehrt. Also insofern eine Führungskraft, die sagt, also KI, damit möchte ich nichts zu tun haben und erstmal abwarten, was da so passiert, das würde ich empfehlen, ist wiederum das Schlechteste, was man machen kann, abwarten, sondern wirklich gucken, auch inspirieren lassen von anderen Unternehmen, wie machen die das, was kann ich da antizipieren und mitnehmen. Und ich muss ehrlich sagen, insbesondere jetzt für uns Babyboomer, die so viel Erfahrungswissen haben, ist das Thema KI jetzt in den nächsten Jahren noch eine riesige Chance, genau dann sich persönlich weiterzuentwickeln, respektive auch für das Unternehmen die zukünftige Entwicklung noch mitgestalten zu können, um beispielsweise unser Erfahrungswissen in diesen neuen Muster dann abzugleichen und zu gucken, was gibt es da für neue Potenziale.
Aber fühlen sich da nicht manche Mitarbeiter auch ersetzbar dadurch, dass man quasi sagt, so jetzt lad hier dein tolles Wissen, das du in Jahrzehnten gesammelt hast, lad das hier noch ab, gleich das ab mit dem, was die KI weiß, damit wir hier dann das Beste aus beiden Welten haben und danach, wenn wir das haben, dann viel Spaß im Ruhestand.
Also zunächst mal gibt es ja natürlich natürliche Grenzen für die Arbeitstätigkeit von jeder Person, das ist klar. Nur jetzt unabhängig von diesen persönlichen Altersgrenzen ist genau das ja die große Chance durch KI. Ich sehe übrigens mehr die Chancen, also mehr KI ist mehr Problemlöser als Problemschaffer, insbesondere bei uns in Deutschland, weil wir werden nun mal in vielen Berufen einfach viel zu wenig Leute haben in Zukunft. Und wir werden gucken, ich habe die Beispiele genannt, im Marketing, im Kundenservice, in der Qualitätssicherung, in der Produktion. Es gibt unwahrscheinlich viel Anwendungsfälle, die sogenannten Use Cases, wo KI den Menschen wirklich als Agent und als Berater, als Consultant unterstützen kann, um einfach die Lücken, die vorhanden sind in Zukunft, und zwar nicht nur Wissenslücken, sondern auch schlicht und ergreifend Menschenlücken, die einfach fachlich nicht mehr vorhanden sind, dann dementsprechend zu schließen. Ja? Mhm. Also da gibt es genügend Anwendungsfälle und das wird interessant, welche Anwendungsfälle sich wirklich durchsetzen. Die sind ja von unterschiedlicher auch Komplexität. Und da auch eine Erfahrung schon aus den letzten Monaten, weil so viel Erfahrungswissen gibt es ja da allgemein nicht. Man sollte versuchen, wirklich relativ eng gefassten Use Case zu machen, Anwendungsfall zu machen, möglichst kleinen, abgrenzbaren Use Case zu machen, weil ansonsten hat man die Chance, dass irgendetwas schief geht und man gar nicht mal weiß, woher das eigentlich kommt, diese Bias, diese Mängel und die Fehler, sondern dass man wirklich sich erstmal so einen ganz kleinen Teil im Geschäftsprozess anschaut. Also beispielsweise, wenn man um den Kundenservice redet, erstmal ein Kundensegment, einen konkreten Kundenbeispiel oder Kundenanliegen, nicht mehr. Ja, dass man sich erstmal damit annähert, wie funktioniert das, wie gehen wir damit um, wenn etwas nicht so gut läuft, wie schaffen wir es, die Produktivität da wirklich hochzuziehen, um dann sukzessive das zu erweitern und nicht sofort versuchen, die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch siehst du die Bereitschaft, den Willen, auch in der Umsetzung von deinen Kunden, die Unternehmen, die du kennst, sich mit KI-Projekten zu beschäftigen und sie umzusetzen? 10, das absolut let's go, let's do it.
Genau, also wenn da von der Skala von 10 bis 1 sehe ich sowohl die 10 als auch die 1. Das ist ganz interessant. Also die 10, die wirklich gar nicht so schnell machen können, wie es eigentlich möglich ist, ja, also die wirklich die Technologie schon überholen möchten. Und dann die 1, die wirklich sagen, okay, KI schafft unseren Job ab, KI kann niemals funktionieren, das wird niemals funktionieren und lass mich bitte damit in Ruhe. Also diese Bandbreite gibt es sogar in einem Unternehmen. Kann das es geben? Die Beteiligung und die Betroffenheit in einen verschiedenen Bereichen in einem Unternehmen sind ja unterschiedlich. Ja, wenn da von der Entwicklung angefangen, von der Produktion, dem Kundenservice, dem Marketing, die Personalabteilung beispielsweise. Bleiben wir bei dem Thema. Im Recruiting kann KI unwahrscheinlich viel Positives bewirken und gleichzeitig hat man die Risiken zu managen, die natürlich gerade, wenn es um Entscheidungen über Menschen geht, über Einstellungen, über Beförderung, all diese Geschichten, dann hat man natürlich ein Hochrisikothema und gleichzeitig hat man extreme Möglichkeiten, für den Menschen was Positives zu bewirken. Und diese Balance zu finden, ist eine Herausforderung und das erfordert Führung. Also insofern, die Beispiele zeigen, dass in jedem Unternehmensbereich, in jeder Funktion, man sich aus meiner Sicht aktiv mit diesem Thema beschäftigen sollte, um dann zu schauen, in welchen Feldern kann wirklich hier uns die KI konkret unterstützen und welche Veränderungen sind beispielsweise in unseren Arbeitsprozessen notwendig, damit wir wirklich diesen Mehrwert aktivieren können.
Lass uns hier ganz kurz nochmal reingehen, weil den Case, den du gerade genannt hast, den fand ich super spannend und ich weiß, viele Hörer und Hörer sind auch genau aus dem Bereich HR und Recruiting unterwegs. Welcher Use Case könnte hier am leichtesten adaptierbar sein? Was könnte so ein realistisches, du hast ja vorhin gesagt, Ziele wichtig, realistisch zu setzen, ein gutes Ziel sein, das ich auch über einen überschaubaren Zeitraum Erfolge sehen kann?
Also eine ganz einfache Funktion ist ja das Thema Stellenausschreibung und Bewerbermanagement. Also beispielsweise, das geht ja schon über die Copilot-Funktion, dass man einfach trackt, wie erfolgreich meine Stellenausschreibungen sind, wenn ich mir von KI das unterstützen lasse. Mhm. Sowohl was das Thema Inhalt als auch was das Thema der Kanäle anbetrifft, um einfach die Sprache meiner potenziellen Bewerber und Bewerberinnen zu sprechen. Also das beispielsweise ist ein ganz, ganz naheliegendes Thema, um einfach wesentlich näher ranzukommen an die immer kleiner werdende Zahl, also in vielen Bereichen kleiner werdende Zahl an Bewerberinnen und Bewerber. Da gibt es auch Ausnahmen. Also wenn man die großen Brands sieht, ja, als Unternehmen, die sagen, wir haben eigentlich kein Problem mit Bewerbungen etc. Die haben aber das Problem, dass sie zu viele Bewerbungen haben und dass sie möglichst schnell wissen möchten, wer ist eigentlich für uns in welchem Job am besten geeignet. Da kann auch die KI unterstützen. Also wir haben ja in unserem Buch, ich habe ja ein Buch herausgegeben mit Jörg Schaff zusammen, KI-Revolution der Arbeitswelt mit 35 Autorinnen und Autoren, 22 Beiträgen und ein Beitrag widmet sich dem Teil Recruiting und die Anwendungsfälle, die es dort gibt, auch im Rahmen des EU-AI-Akts, sind wirklich sehr, sehr groß. Man kann da unwahrscheinlich viel machen und dann sollte jeder wiederum sich gucken, hey, welcher Anwendungsfall ganz spezifisch ist bei uns besonders relevant, wo haben wir ein Nadelöhr und wie könnte KI unterstützen, gucken, was es im Markt schon gibt, was vielleicht schon andere in anderen Industrien gemacht haben und dann gezielt schauen, hey, das versuchen wir jetzt. Ja. Und dann gucken wir wirklich, dass die Verantwortung des Menschen nach wie vor gegeben ist, weil da sollte kein Zweifel dran bestehen.
Aber ist es da nicht vielleicht, ich stelle mir das gerade in dem Bereich schwierig vor, denn oftmals geht es ja nicht nur darum, um die rein leicht qualifizierbaren Qualifikationen, ob jemand den Abschluss hat, da studiert oder sonstiges, oder so und so viele Jahre Berufserfahrung, sondern ist das eine Person, der ich zutraue, innerhalb unserer Kultur zu wachsen, sich zu entwickeln, um diese Persönlichkeit besser kennenzulernen? Also etwas Urmenschliches, das viel mit Empathie zu tun hat.
Genau, deswegen ist das eine Ergänzung. Das ist ein super gutes Beispiel, wie KI und der menschliche Faktor noch zusammenwirken können. Also das wird niemals durch KI ersetzt werden können, das Beispiel, was du gerade nanntest, dass man sich dann noch als Mensch, also wie beispielsweise ein Bewerber in ein Team passt, Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Miteinander die menschliche Kommunikation erfolgt, das wird logischerweise KI jetzt nicht komplett ersetzen können. Es kann aber Impulse geben, wie man sich mit diesem Thema vielleicht auch andersartig mal beschäftigen kann, beispielsweise. Ja, weil das ist ja gerade das Schöne an KI, dass sie einem, das hat jeder, der hier gerade zuhört, an Hörerinnen und Hörern ja wahrscheinlich schon erlebt, dass gerade in diesen Copilot-Funktionen die KI ja neue Impulse geben kann, neue Ideen geben kann, auf die man selber vielleicht gar nicht gekommen wäre, um das dann zu testen, zu verproben. Wenn man 90% wegwirft, das ist absolut okay, weil dann bleiben die 10% übrig, auf die man selber nicht gekommen wäre. Also das ist extrem wichtig, dass man dort nach wie vor die Federführung behält als Mensch und als Führungskraft und gleichzeitig eben die KI dazu nutzt, um selber und das Unternehmen nach vorne zu bringen.
Ja, sehr, sehr spannend. Michael, noch eine letzte Frage dazu. Dein Buch KI-Revolution in der Arbeitswelt, da bist du Autor und Herausgeber, hast du schon genannt. Das natürlich wunderbar zu lesen. Ihr bietet Workshops an, ihr bietet auch offene Workshops an, die man buchen kann. Was ist noch so das Nächste? Was sollte sich jede Führungskraft tun, um herauszufinden, wie weit man sich mit dem Thema beschäftigen sollte?
Im Prinzip kann jede Führungskraft sich die Frage stellen, wo können wir ersetzt werden? Ja, also wie kann man uns am besten ersetzen? Also wirklich so diese berühmte Problemumkehr. Kennen vielleicht einige schon diese Methode zu sagen, okay, wir stellen mal die Negativfrage. Ja, wie schaffen wir uns eigentlich am besten Probleme? Und über dieses Probleme machen, also theoretisch Probleme machen, wo können wir am besten ersetzt werden? Wie könnten unsere Jobs sich komplett anders verändern, als wir das jemals uns vorstellen können? Also über diese Übung kann man die umdrehen und kann sagen, okay, daraus, aus dem möglichen Problem, ergeben sich vielleicht für uns neue Lösungsansätze, wo uns KI unterstützen kann. Also die sogenannte Problemumkehr, so nennt man diese Methode, ist ganz interessant, weil man kommt dann plötzlich auf ganz, ganz neue Ideen. Ja, also ich kann das nur beim Thema Qualitätsmanagement nachvollziehen. Da hat die KI bei einem Kunden es geschafft, wirklich ganz, ganz neue Fehler zu entdecken und zu machen, wo man Menschen nie drauf gekommen wäre. Ja. Die Problemumkehr der Grundlage war nämlich zu sagen, wie können wir eigentlich neue Fehler generieren? Ja, wie können wir eigentlich unsere Qualität runterziehen? Was müssen wir eigentlich dazu machen?
Ah, krass, okay.
So, und aus der Problemumkehr kam dann die Lösung, wie KI unterstützen kann, nämlich über die Millionen an Daten, die das Unternehmen hatte, konnte dann die KI realistischerweise auch Fehler monitoren, die der Mensch gar nicht wusste, dass es die geben könnte. So, und das ist ein gutes Beispiel, wie über die sogenannte Problemumkehr, man auf ganz, ganz neue Gedanken kommt, weil das ist ja das menschliche Problem, was wir haben. Wir hängen halt an den Erfahrungen und Erlebnissen der Vergangenheit fest und reflektieren so die Zukunft, was natürlich im Zeitalter der KI ein Problem darstellt. Und deswegen aus unserer Haut rauszuschlüpfen und eine neue Perspektive, also von außen einzunehmen auf uns selber, das ist so ein erster wichtiger und übrigens auch spannender Schritt. Das kann auch ganz lustig werden, solche Problemumkehr-Sessions.
Und selbst dabei kann mir schon die KI helfen, so ein bisschen meine Bias und meine Scheuklappen abzulegen.
Ja, zum Beispiel, ja, weil viel, was in KI drinsteckt, sind ja Bias, die wir Menschen manchmal auch unbewusst mitgeben. Vielleicht haben einige ja schon das Beispiel von Google. Also davor sind ja auch so diese großen Hyperscaler wie Google nicht gefeit. Das Beispiel, die haben versucht, in deren Bild Generationsprogramm, das Diversitätsthema einzubauen. Weil es gibt nach wie vor Bias, dass eben die Diversität nicht ordentlich abgebildet wird. Ja, so. Also die Klassiker ist die Frage, die auch im Buch von uns erörtert wird. Liebe KI, mach mir ein Bild eines Doktors. So, und dann kommt ein männlicher Arzt.
Wie viele Männer da kommen?
Ja. Das ist der männliche Arzt. Ja, ein Doktor. Ich bin auch ein Doktor, ich bin aber kein Arzt. Warum muss ein Doktor männlich sein. Also insofern, so, das haben die versucht, Google, und die wissen ja, wie es geht, könnte man meinen, haben riesigen Aufwand, unbegrenzte Ressourcen, und die Bias von uns Menschen, weil es für Diversität keine mathematische Formel gibt, ja, die allgemeingültig ist. Das Ergebnis war, wie vielleicht schon gehört worden ist, dass plötzlich dann Wikinger rauskamen mit Dreadlocks, wo jedes Grundschulkind schon weiß, dass es keine Wikinger mit Dreadlocks gemacht hat. Ja. So, offensichtlich eine Bias durch das Thema bitte Diversität in der Bildgeneration. Ja. Lustiges Beispiel zeigt aber, dass da die KI die Bias von uns Menschen dann eben schön verstärkt sogar.
Ja, sehr guter Punkt. Michael, letzte Frage. Man haben schon gesagt, wir haben über dein Buch gesprochen, über deine Professur, über deine Tätigkeit. Du bist auch auf LinkedIn sehr aktiv und hier verlässt keiner die LinkedIn-Lounge, ohne diese Frage zu beantworten. Wie sieht denn deine LinkedIn-Routine aus? Wie nutzt du das Netzwerk? Wie schaffst du es hier regelmäßig und häufig Beiträge zu erstellen, die auch super viel Interaktion hervorrufen?
Also ich habe ja einen sogenannten Leadership-Workout auf LinkedIn, ja, den ich monatlich bespiele.
Was ist das? Erklär mal.
Das ist im Prinzip monatlich ein Newsletter, mhm, ja, den ich rausbringe zu aktuellen Leadership-Themen, die aber nicht nur Führungskräfte interessieren können. Beispielsweise jetzt der letzte, am 28. August diesen Jahres feierten wir den 275. Geburtstag von Goethe. Und da habe ich mich gefragt, was kann denn Goethe eigentlich zu KI sagen? Mhm. Ja. Und zwar ziemlich viel. Ja, kann man nachlesen in meinem aktuellen Leadership Workout. Workout ist so ein kleines Training, ja, wo man was mitnehmen kann. Ja, also intensiv mal 5 Minuten, maximum 10 Minuten sich was mit dem Thema beschäftigen. Dann meine Routine ist wirklich, dass ich so, ich sage jetzt mal 30 Minuten am Tag.
Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf, aber tatsächlich genau diesen Newsletter, ich habe den gesehen, weil dieses großartige KI-generierte Bild da vorne drauf ist mit einem Goethe, wie man ihn kennt, aber halt in modernen Klamotten in einer Büroumgebung. Also großartiger, genau, also, Eye-Catcher, perfekt zu der Überschrift.
Genau, also letztlich habe ich das gemacht mit Stable Diffusion, kann man ja sagen, und habe dann auch festgestellt, auch ein sehr schönes Learning, allein wie man den Satzbau konstruiert, gleiche Information, anderer Satzbau gibt andere Resultate. Neues Attribut zu hinzufügen, komplett neues Ergebnis. Mhm. So, deswegen Goethe, in diesem Fall in meinem Gespräch mit einer Startup-Gründerin, berät sie, weil er hat natürlich unwahrscheinlich viel Lebenserfahrung und Lebensweisheiten, die auch im KI-Zeitalter gültig sind. So, und das ist beispielsweise meine größte Routine. Da habe ich mittlerweile auch einige tausend Abonnenten, die permanent wachsen und die das auch wertschätzen. Und das macht mir selber auch viel Spaß. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig für mich bei LinkedIn. Ich mache eigentlich nur Sachen, die mir selber auch Freude bereiten, tausche mich aus mit Dingen, die mir Freude bereiten, lege sehr viel Wert auf Qualität. Das ist mein eigener Anspruch. Ich bin ja kein Instagram-Nutzer etc. Und die Instagramisierung zum Teil in LinkedIn, die mache ich nicht mit, muss ich ganz klar sagen.
Das heißt, wir sehen keine Kurzvideos von dir in naher Zukunft.
Wie bitte?
Wir sehen in naher Zukunft keine Kurzvideos von dir.
Zum Beispiel keine Kurzvideos, ja, weil, sorry, ja, ich habe eigene Fotos, ja, aber ich mache jetzt kein extra Fotoshooting für LinkedIn, ja. Also beispielsweise, was ich auch nicht mache, ich habe viele Kunden-Events, ja, da mache ich kein Foto und poste das auf LinkedIn, ja. Also manchmal denkt man sich, ich weiß nicht, ob jedes Unternehmen immer so froh darüber ist, wenn ein Trainer, Moderator, Coach dann darüber berichtet, was da gemacht worden ist, ja. Also ich mache das zu 100% nicht, das machen die Kunden und fragen mich dann auch. Also da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool unterwegs, aber ich renne jetzt nicht jedem Like hinterher und nicht jedem Kommentar, sondern ich versuche über qualitativ hochwertigen Content zu überzeugen und dann wird man sehen, was da rauskommt, ja. Und ich finde den Austausch auch sehr spannend, also mache das auch sehr, sehr gerne, auch wenn zum Leadership Workout kam, jetzt beispielsweise zu den Goethe-Zitaten, die ich gemacht habe, kam dann was von Kafka, kam dann was von Thomas Mann, also kam dann, ja, die Leute beschäftigen sich damit und haben auch gesagt, hey, das ist aber ein ganz cooler anderer Aspekt, das versuche ich auch. Also ich versuche einfach da Qualität, Inspiration, Ideen und dann sieht man, wie die Community darauf reagiert, ja.
Ist es, wirkt es auch auf potenzielle Kunden dann indirekt dadurch, die dadurch auf dich aufmerksam werden und die dann sagen, hier Michael, könntest du mal vorbeikommen für eine Keynote?
Das passiert auch, ja. Also das ist einfach Teil, ja. Wie heißt es so schön, mittelalterliches Motto, Trommeln gehört zum Handwerk. Mhm. Also was vor 500 Jahren der Fall war auf dem Marktplatz und letztlich ist LinkedIn nichts anderes als ein mittelalterlicher Marktplatz, der eben weltweit sich abspielt. Ja, so, und dann kommt es halt darauf, wie man trommelt, ja, und was man trommelt. Also das ist mir jetzt beispielsweise auch wichtig, dass man jetzt nicht nur trommelt, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, möglichst laut. So, für mich ist halt das Thema Inhalt das Wichtigste, und dann sieht man, was da rauskommt. Also ich bin da auch ein bisschen entspannt, ja. Also wenn man mit 60 Jahren dann noch jedem Ball hinterherrennen würde, oder jeder Sau hinterherlaufen Leute würde, die durchs Dorf gejagt wird, dann hätte man irgendwas, glaube ich, verpasst.
Hört, hört. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abschluss für unser kleines Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, Michael, über dein LinkedIn-Newsletter Leadership Workout. Wir haben über dein Buch gesprochen, KI-Revolution in der Arbeitswelt. Gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
Bleibt wach, aufmerksam, seht mehr die Chancen als die Risiken, insbesondere bei KI. Und dann werden sich neue Perspektiven ergeben. Also ich persönlich bin froh, dass ich dieses Zeitalter der KI, der digitalen Transformation auch mitgestalten darf.
Sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Schöner wird es heute nicht mehr. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Hat mir viel Freude bereitet.
Mir auch. Freue mich.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unsere LinkedIn-Lounge-Folge mit Professor Dr. Michael Groß. Wir haben darüber gesprochen, wie KI die Arbeitswelt verändert, welche Veränderungen sie, welche Aufgaben da auf Führungskräfte hinzukommen, wie man Vorbehalte aufbaut, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Führungskräften, welche Anwendungsfälle es gibt, beispielsweise im Bereich Recruiting und am Ende auch noch, wie hier die LinkedIn-Routine aussieht bei Michael. Ich hoffe, für dich war etwas dabei, inspirierendes, etwas Wissen, etwas Praktisches. Und wenn das so war, dann tu uns doch gerne einen Gefallen. Lass uns ein Abo da und leite diese Episode auch gerne an jemanden weiter, der auch von diesem Wissen profitieren könnte. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Viele Grüße, bis dann. Ciao, ciao.